Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Ingo Pohlmann. Moin, moin.
Moin.
Du bist bekannt als der Rocker vom Hocker aus der Schanze, in Reda-Wiedenbrück geboren, gelernter Maurer, Vater einer Tochter und hast gerade dein 6. Album Falschgold richtig veröffentlicht. Wir sind in der Schanze. Mit ihr verbindest du viele Erinnerungen, hast vor 15 Jahren im BP1 gearbeitet. Was hat dich aus der Schanze bloß vertrieben? Waren es die Touristen?
Ah, nee, waren es nicht. Lustigerweise war, als ich in der Schanze ankam, da waren wir schon die Yuppies, die die Rote Flora versucht hat wegzujagen. Also wir waren schon die sozusagen die Vorhut dessen, was an Wahnsinn heute passiert. Und da hatten die schon erkannt, wo das hinführt. Ich muss sagen, dass ich das damals noch gar nicht verstanden habe. Da war noch, da sind wir immer noch ins Café Bedford gegangen, das dann relativ schnell den Namen Café ohne Fenster hatte. Der Besitzer hatte da auch dann seine Probleme damit, aber ja, irgendwann gehörten wir dann doch alle zusammen.
Fehlt dir die Schanze heutzutage? Du bist ja jetzt eher dann in einem Yuppie-Stadtteil.
Ja, jetzt. Volle Pulle, ne? Jetzt bin ich in Winterhude. Wir haben damals mit Frau und Kind eine Wohnung gesucht und wir haben uns aber nicht für irgendeinen Stadtteil entschieden, weil es völlig unabhängig
sondern
war.
Sondern für die Wohnung, die dann wir zufällig haben Wohnung in Winterhude gesucht, war.
Die war dann zufälligerweise da,
ja. Ja, und könnte es eine Rückkehr für dich geben in die Schanze?
Ja, ich könnte mir aber noch eher vorstellen, nach Altona zu ziehen.
Also ich bin das ist eine Fan sehr weise Entscheidung. Ich wohne ja auch in Altona. Dann könnten wir zusammen Musik machen. Ich wüsste zwar nicht, welches Instrument ich spielen sollte, aber...
Kannst du pfeifen? Kannst du
pfeifen, so ein bisschen Johanna? So. Ne? Ja? Sehr gut.
Das reicht.
Sag mal vielleicht so drei Begrifflichkeiten, die dir einfallen, wenn du sagst Schanze vor 20 Jahren und Schanze heute. Jeweils.
Ja, was soll ich sagen? Also, als wir da ankamen, ich bin schlecht in Begriffen. Ich kann dir was erzählen, aber ich kann jetzt nicht
dann erzähl
ich kann
mal.
Jetzt Parkbuchten, Baustellen, Sand, der da noch, also da haben sie gerade die Straße neu gemacht und eine ganze Zeit lang die Parkbuchten noch mit waren noch quasi sandig, die, und wir haben da auf diesen Baustellen noch gesessen gegenüber von den Bars damals, Daniela Bar, BP1 und ein paar Sachen gibt's ja noch und das war viel leerer alles noch und ja, sehr für uns sehr romantischer Rückblick natürlich und man hat natürlich noch der Fokus lag auch auf Musik, fand ich, in den Bars. Man konnte noch relativ laut Musik hören, was für eine Bar grundsätzlich ganz gut ist, aber mit der Zeit haben sich dann natürlich die Leute, die da oben eingezogen sind, in die Wohnhäuser beklagt. Da war immer die große Aussage, wie kann man denn in eine Schanze ziehen?
Völlig überraschend waren auf einmal Kneipen.
Genau, völlig überraschend sind auf einmal Kneipen da unten. Und und mein Kollege hat damals, der die Bar gemacht hat, das BP1 immer noch versucht, die erste Wohnung darüber einzukaufen und hat das auch, aber das hat nicht gereicht. Und da gab es dann so viel Ärger seitens der Anwohner, dass wir dann eben die Musik leiser machen mussten und damit ist dann das BP1 auch zum Beispiel
hinübergegangen,
weil es war sehr, sehr, sehr wichtig, die laute Musik. Ne?
Was ist denn Heimat für dich? Ist es noch Reda-Wiedenbrück, weil du daherkommst, oder ist Hamburg jetzt Heimat?
Hamburg ist schon jetzt, ich glaube, man kann zwei Heimaten haben. Ne? Ja. Natürlich gibt es eine emotionale Heimat der Vergangenheit, des Aufwachsens und so. Das ist natürlich auch irgendwo dann, was immer das auch bedeutet, Nordrhein-Westfalen, aber auf jeden Fall Reda-Wiedenbrück, wenn ich da durch die Stadt gehe und meinen alten Schulweg abfahre, was ich letztens gemacht habe. Ja, dann ist natürlich Hamburg meine Heimat, wenn ich über die Elbbrücken reinkomme, ne?
Das ist ja mal ein ganz besonderes Gefühl, ne?
Ja, egal, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich bin ich auch schon 700 Mal reingefahren und trotzdem ist es, setzt das Herz kurz aus oder schlägt schneller. Irgendwas
passiert. Auf jeden Fall. Wir haben früher immer, wenn wir in die Elbbrücken reingekommen sind, dann kommt das Hamburg-Eingangsschild, kurz dahinter der miese Blitzer, den wir damals noch nicht kannten. Und dann haben wir immer den Song Boys Are Back in Town von Thin Lizzy im Anschlag gehabt vom Kassettenrekorder und dann haben wir den reingestellt. Boys Are Back in Town! Und da sind wir immer von Münster nach Hamburg. Ne?
Sehr schön.
Und, so habe ich mich in die Stadt verliebt.
Dann wollen wir jetzt mal in Hamburg richtig einsteigen. Wir haben die Rubrik Die Hamburg-Lieblinge. Ich bitte da immer nur so einen Begriff oder einen kurzen Satz zu sagen. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
In der Nähe, wo ich wohne, da muss ich sagen, da gehe ich dann eigentlich am meisten hin.
Das
ist der Schinkelkrug.
Schinkelkrug. Was ist da? Gibt es ein Lieblingsgericht, wo du sagst, das muss ich alle zwei Wochen essen?
Ich stehe auf Matjes, obwohl ich weiß nicht, ob das noch genderkonform ist, Hausfrauenart.
Ja,
ob man das so sagen darf.
Keine Ahnung.
Vielleicht kann man da einfach nur Sahnesoße mit Apfel und
wir bitten um Kommentare dann bei Instagram dazu. Welches ist dein Lieblingstheater?
Thalia-Theater.
Welches ist dein Lieblingsgeschäft?
Mein Lieblingsgeschäft. Ich muss sagen, ich habe für mich gerade ein Brillengeschäft entdeckt.
Okay, du trägst jetzt gerade gar keine Brille.
Doch, aber, ich habe eine Lesebrille.
Ach so. Ah, eine Lesebrille.
Ja, die
okay.
Jetzt, weil ich gerade
eine Lesebrille ist immer, läutet immer schon mal den zweiten Teil des Lebens ein.
Ja, richtig. Ich habe so eine Gleitsichtbrille habe ich mir da machen lassen.
Oh, das ist schon zwei Drittel des Lebens eingeläutet. Eine Gleitsichtbrille ist noch eine Stufe weiter. Ja. Okay, also du, Optik, da gehst du gerne shoppen oder was machst du?
Nein, der Typ ist so ein Original. Das Ding heißt Blickwerk und ist in der Osterstraße. Das ist schon fast, also der macht mit seinen Stammkunden und mit seinen Freunden, die da abends um 19 Uhr kommen, gerne mal ein Fläschchen Wein auf und dann sitzen sie da bis 22 Uhr vor dem Brillengeschäft auf der Straße und trinken sich ein. Das ist ein bisschen wie der Schanze früher am Elektrokasten.
Also Osterstraße ist die neue Schanze sozusagen. Also vielleicht die alte Schanze.
Keine Ahnung, der Laden hat was.
Ja. So, wir machen weiter.
In der Schanze musst du das auch nicht die Kneipe sein, wo man gestanden hat.
Ja gut, heute heißt es Kornern.
Tante Emma Laden oder ja gut, heute heißt es Kornern. Das hat natürlich noch andere Effekte.
Aber der Herr gibt ja den Wein aus. Also der wird ja jetzt nicht irgendwo im Kiosk geholt.
Jetzt bin ich natürlich nicht alle jeden Abend. Außer ihr wollt eine Brille haben.
Wir steuern mal zwei Flaschen gute Leute Wein dazu. Dann hat er nochmal wieder was zum Ausgeben. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Deichtorhallen. Nochmal ein paar Mal.
Welches ist dein Lieblingskünstler aus Hamburg?
Nach wie vor ist das Nils Frevert. Ja, immer und immer wieder. Und er wird ja auch nicht schlechter.
Ich muss immer wieder sofort Nationalgalerie dazu sagen.
Hält ja sein.
Aber die Jüngeren werden sich nicht daran erinnern. Wie lange gibt es die Nationalgalerie nicht mehr? Wahrscheinlich auch schon 20 Jahre.
Beim Daumen würde ich sagen, wir haben vor 20 Jahren haben sie ihren Hit gehabt. Evelyn, es reicht, wenn wir uns nur gut verstehen. Tierische Nummer hat dann Lethal Dean gecovert.
Oh.
Vor 5 Jahren. Und und auf jeden Fall hat er jetzt eine Platte gemacht mit Philipp Steinke, ist ein Produzent gewesen, meine ich. Und ganz großartig, die letzte Platte von ihm. Also jetzt einfach wirklich von Herzen für mich in Hamburg. Und für viele Hamburger Künstler, die nennen den auch immer sehr gerne. Das ist einfach so unser Radiohead hier, der ist wirklich begnadet.
Sprechen wir mal über deinen Weg als Künstler. Warum Hamburg und nicht Berlin? Also in der Zeit, als du nach Hamburg gekommen bist, sind ja eigentlich alle nach Berlin geströmt und du bist aus der Kolonne ausgebrochen, bist linksrum Richtung Hamburg, oder wie?
Ja, genau. Also man konnte sich entscheiden, ob man nach Hamburg oder Berlin geht, wenn man in die große Stadt ziehen will. Und ich bin erstmal in Münster gewesen, was so ein kleines Durchlauferhitzer Deutschlands ist. Da geht man rein, studiert und von da aus geht's dann weiter. Und
wo die H-Blocks ja auch herkommen.
Wo die H-Blocks herkommen, richtig. Ja, genau. Und da habe ich 5 Jahre gewohnt und dann war einfach der Hops nach Hamburg irgendwie richtig logisch. Ich bin auch mal ein paar Mal in Berlin gewesen und Berlin war mir zu brachial irgendwie. Ich fand es auch toll natürlich und das waren auch tierisch. Also in dem Alter habe ich die Dinge nach Unterhaltsamkeit bewertet. Und Hamburg fand ich irgendwie unterhaltsamer.
Und war das so eine Schockliebe bei dir? Bei mir hat sich ja mein Bezug zu Hamburg total entwickelt. Das war für mich der Ort, wo es die geile Musik gibt. Also ich bin aus der Nähe von Hannover hierher gefahren zu Michelle Records, um mir mit 15, 16 die ganz seltenen Platten, den heißen Shit zu holen, den keiner in meiner kleinen Stadt
hatte. Du bist doch Vinyljäger gewesen, oder was?
Ja, gut, das war altersbedingt.
Ich war ganz
wir hatten also Streaming, es hat vielleicht aus der Regendusche gestreamt, aber es gab noch keine Streamingdienste. In der Zeit, wo ich jung war, gab es Platten und Kassetten. Ne?
Ja, das ist ja natürlich klar. Ja. Und bin mit Vinylplatten so schlimm umgegangen, die waren alle. Ich habe alles von Bob Marley gehabt, alles, jede Platte, alle kaputt.
Und Babylon dann auch verkauft alles?
Kennst du diese Babylon by Bus, diese Doppel-CD?
Ja.
Die ist CD-Platte.
Platte,
völlig durch. Ne?
Okay, also bei mir hat es sich entwickelt. Du bist hierher gekommen und hast gesagt, das ist jetzt hier meine Hood.
Genau, wir sind hier hingekommen. Ich bin erstmal rausgeschmissen worden. Ach, was auch lustig ist. Du hast ja eben gesagt, ich soll, während wir den Podcast machen, nicht trommeln, ne?
Ja, genau.
Genau.
Habe ich.
Genau.
Jetzt, machst du jetzt trotzdem.
Ist, ist eine, ist eine Abart von mir. Ist wirklich eine Abart. Mancher Taxifahrer hat schon gesagt, bitte nicht trommeln. Und auch mancher Musiker Ingo, mit dem ich im Bus verbringe. Und dann habe ich, war ich im Café Bedford, meine Lieblingskneipe damals. Und das war so einer der ersten Abende. Da habe ich immer so auf den Tisch getrommelt, bis dann so ein Kellner kam und der meinte dann, bist Musiker, ne? Kannst du Schlagzeug spielen, ne? Toll, ne? Geh mir nicht auf den Sack. Das war so mein erster Hinweis, in der Richtung Trommel noch an mich zu halten. Das war das Bedford. Ich bin dann wenig später dort auch Kellner im Bedford manchmal, aber mal aufgelegt und im BP1 bin ich dann Barkeeper geworden. Und das war für mich das die größte Musikschule, in die ich hätte gehen können. Da habe ich die Gitarre auf den Tisch gelegt und habe 3 Jahre Barkeeper gemacht und Musik gemacht.
Jetzt haben wir ja gerade nur über Berlin oder Hamburg gesprochen. Mhm. Köln oder München war völlig außerhalb der Reichweite.
München zu weit weg. Und Köln finde ich gut. Ich mag das, wie man vielleicht mir auch gleich anmerkt, die Kölner Mentalität ist schon outstanding, wenn ich das mal so sagen darf.
Also
ist schon
eigen. Wie sollen wir das jetzt anmerken? Du sitzt hier nicht im Karnevalskostüm und trinkst kein Kölsch.
Nee, aber ich bin auch schon einer, der in der Bäckerei jeden kennenlernt. Ne?
Ach so, und, so vom Sabbeln her.
Ja, auch
so.
Einfach vom Miteinander mit Menschen.
Ja, finde ich
jetzt,
super.
Ich bin jetzt nicht gerade der Introvertierte in sich hinein, Grummler, das kann ich zwar auch sehr gut, aber ich bin sehr ansprechbar.
Wir mischen die Hanseaten ja ordentlich auf. Ne? Also ich mag das ja zum Beispiel auch nicht. Wir sind ja im ersten Stock in der Guten Leute-Fabrik, wenn mir jemand auf der Treppe entgegenkommt und nicht Moin oder Guten Tag sagt, dann will ich den am liebsten immer die Treppe runterschubsen als Warnung an die Nachbarn hier.
Ich muss aber sagen, ich habe die Hamburger nie...
Und ich komme auch
nie
gerne ständig mit Leuten ins Gespräch irgendwie.
Ja.
Egal, worum es geht.
Ich finde das...
Also dein Bäcker, dein Brötcheneinkauf dauert eine halbe Stunde.
Ich finde
Stunde
das morgens. Sogar total wichtig, dass wir wieder ins Gespräch kommen, weil auf diese ganze... ich bin auch jemand, der zu viel aufs Handy guckt, kann ich so einfach zugeben. Und weiß, dass das doof ist und so. Aber ich merke auch, dass so dieses Handy gucken, wir uns isolieren ja füreinander. Ne? Wir sind jetzt so schon angehalten, zu Hause zu bleiben und zu shoppen und sehen uns kaum. Ne? Wir Menschen. Und wenn wir dann auch noch draußen sind und nur noch auf unsere Handys gucken, dann passiert auch nichts mehr. Ne? Und das, diese Kommunikation von Fremden miteinander, die fand ich immer schon großartig, auch in Bars und in Kneipen und so. Ich habe immer das Gefühl, Alkohol und Handy-Dings, das ist interessant, das schließt sich so ein bisschen aus. Ich komme gerade von Höchstchen auf Stöckchen. Aber eigentlich will ich nur sagen, dass man sich in Kneipen kennenlernt, Fremde kennenlernt, an Hotelbars oder sonst wie. Von daher versuche ich da immer mein Handy eigentlich wegzulassen, weil da geht's doch noch um dieses Kennenlernen. Deswegen geht man doch raus. Egal, es muss nicht immer ein Flirt sein oder so. Nur weil man eine Frau kennenlernt, muss es kein Flirt sein. Ob das ein Typ ist oder eine Frau. Es geht einfach darum, sich auszutauschen. Und bei fremden Menschen macht das besonders viel Spaß, weil man den ganzen alten Storys nochmal erzählen kann.
Wann hast du zuletzt so eine ganz markante Begegnung gehabt mit jemandem skurrilen oder wo du sagst, den hätte ich jetzt gerne nochmal wieder getroffen?
Ich bin immer gut aus dem was herauszuentwickeln, aber das passiert mir eigentlich ständig. Lass mal eben überlegen. Eigentlich ist das irgendwie dieser Brillentyp, von dem ich gesprochen habe.
Okay.
Ja, dieses Blickwerk, der Chef von dem Laden. Das ist der letzte Kollege, den ich, der relativ fremd war und relativ schnell, mit dem ich relativ schnell in der
wie ist das denn beim Taxifahren?
Elektrokasten stand.
Willst du beim Taxifahren lieber Punkt. Sachen erledigen oder willst du mit den Taxifahrern quatschen? Will das ich nämlich genauso. Eigentlich auch immer ganz häufig, aber die telefonieren dann lieber oder also da finde ich beim Taxifahren finde ich das Handy total störend, wenn andere das nutzen sozusagen.
Also wenn ich richtig viel zu tun habe, setze ich mich nach hinten. Und das passiert aber auch zu nicht, dass ich nicht richtig viel zu tun habe, aber ich setze mich meistens nach vorne, zu 80% und dann fange ich eigentlich zu quatschen. Na, wie war es heute? Oder wie ist es? Schicht gerade angefangen, eine erste Initialzündung gibt es, die man so bringen kann und dann kommt man eigentlich ins Gespräch, Quatsch über Trump oder...
Bist du selber auch mal Taxi gefahren? Nee. Also es gibt ja so zwei Wege für Künstler am Anfang ihrer Karriere, Taxifahren oder Kellnern. Du hast gekellnert.
Ich hab das gekannt. Taxifahren wäre nicht gut gewesen. Ich bin kein guter Autofahrer. Aber ein guter Kellner war. Also Barkeeper. Kellner ist nochmal, sagen ja die Kellner, ist noch ein bisschen was anderes. Ne? An den Tisch gehen, nochmal einen anderen Service, du musst aufschreiben, du musst die Getränke bringen. Also da im BP1, da war das eine Cuba Libre machen und ein Astra.
Ja. Apropos gut sein, ist Hamburg gut zu sein, Musikern und Künstlern?
Ich kann das nicht vergleichen. Im Gegensatz zu anderen Städten, ich kann es auch nicht. Ich finde, wir haben zum Beispiel den Popkurs hier. Das alleine ist eine tierische Geschichte, die gibt es schon so lange, schon vor jeder Deutschland sucht den Superstar-Staffel mit mehr Niveau und Inhalt und mit super, super Möglichkeiten für Bands, sich zu gründen, für Musiker sich weiterzubilden. Ich bin übrigens nicht angenommen worden beim Popkurs damals, aber trotzdem
hatte er nicht geschadet.
Seine Gründe. Ja, es hatte seine Gründe. Ich war einfach noch nicht so weit. Ich konnte das noch nicht so abliefern, was in mir war, als wie ich das gewollt hätte. Und von daher war das schon in Ordnung. Aber das ist großartig. Ne? Und ansonsten glaube ich, jetzt zu Corona-Zeiten ist es so schwierig zu sagen, wer noch zu gut zu Musikern. Es gibt immer irgendwelche Leute, die versuchen, was für uns oder natürlich auch eine Win-Win-Situation für sich selbst, irgendwann mal irgendwelche Shows an den Start zu bringen, wo so und so viele Leute hinkommen könnten und so. Ja. Aber ich empfinde das schon so.
Also, im August.
Aber man schlägt sich durch, ne?
Ja.
Also immer als Musiker. Also.
Im August wurden 60 Jahre Beatles in Hamburg gefeiert. Hat dich das irgendwie berührt? Berühren dich die Beatles in irgendeiner Form, dass die hier in Hamburg auch gewirkt haben? Oder ist dir das so, egal?
Also das ist nur, das ist mir persönlich, hat mich das nie groß berührt. Nee, muss ich sagen. Ich kann verstehen, dass die Stadt das natürlich abfeiert für sich selbst so. Mhm. Und dass die Beatles selbst auch immer Aussagen zu Hamburg getroffen haben. Aber das ist eine Biografie, die allein die Beatles betrifft.
Ja.
Und wir haben jetzt deswegen, wenn man jetzt mal die etwas kühlere britische Hamburger Schule sieht, ja, was immer das auch ist, der Produzent der sogenannten Hamburger Schule, wo sich dann vielleicht Bands wie Tokotronic, die Sterne und so zugezählt fühlen, die würden selbst vielleicht sogar das Wort Hamburger Schule nicht verwenden. Ich hab's, weiß es nicht. Aber das hat was Britisches und das kommt aus Hamburg. Mhm. Vielleicht gibt's da irgendeine Parallele.
Hat Hamburg denn auf dich auch irgendeinen Einfluss gehabt, auf deine Musik, Texte oder wie auch immer?
Das kann ich nicht sagen. Ich habe nichts wirklich Hamburg-typisches gemacht. Ja. Ich glaube, Hamburg, sagen wir mal, wir haben zwei kreative Küchen hier, Hamburg und Berlin. Und ich empfand, was in Berlin passiert, immer als viel zu großen Druck für Künstler. Weil da das, was du jetzt schon machst, könnte schon wieder out sein. Da musst du dich schon wieder gegen wehren, dass der Sound, den du machst, schon nicht mehr in ist. Und dann musst du dir Selbstbewusstsein haben, deinen Scheiß da durchzuziehen. Und da kann man echt bei unter die Räder kommen. Ich glaube, Berlin wäre einfach, die Schmiede wäre nichts für mich gewesen. Ich finde, Hamburg ist musikalisch vielleicht nicht immer an dem Zahn der Zeit. Das kann sein. Selbst das möchte ich jetzt nicht als totale Behauptung hinstellen. Das ist eine Empfindung, die ich manchmal hatte über die Jahre, wenn man dann sieht, was so gerade so richtig modern ist. Und dann sehe ich aber, dass das, was dann aus Hamburg kommt, einen langen Atem hat. Und das finde ich gut. Also ich konzentriere mich lieber auf einen Inhalt und auf einen langen Atem und auf eine, wie nennt sich das, Nachhaltigkeit im Sinne der Kunst. Das heißt nicht, dass das Berlin nicht hat, ganz bestimmt nicht. Das darf so nicht stehen bleiben. Aber Hamburg hat eine eigene Gangart, einen eigenen Puls. Und das ist eher meiner. Und ja. Der ist nicht ganz so forward und der ist nicht so ganz, ich muss am Zahn der Zeit gerade mit meinem Bohrer sein. Das muss ich nicht.
Hast du dir Hamburg schon komplett erspielt? Gibt es eine Bühne oder einen Ort, wo du noch nicht gespielt hast, wo du sagst, da würde ich gerne nochmal hin oder rein?
Natürlich ich habe mal durch dich die Möglichkeit gehabt, vor kurzem mit einer Elfi zu spielen.
Alle machen mit.
Ja, einer kommt, alle machen mit. Und dann bin ich dann in diese Elfi gegangen und ne, das erste Mal war ich dann auch ehrlich gesagt in diesem großen Raum, das erste Mal an dem Tag. Und natürlich hätte man da Bock mal zu spielen mit einem Orchester oder einer größeren Band. Oder Zeise, wie heißt das?
Das heißt, es ist ein Kino. Das können wir vielleicht auch noch mal machen.
Ich habe mir gerade einen Versprecher. Wie heißt der? Wie heißt der Laden?
Leishalle?
Leishalle, genau. Leis. Da war ich jetzt gerade durcheinander.
Sorry. Ja, Leishalle. Okay. Mhm. Also Elbphilharmonie können wir schon mal einen Haken hintermachen. Zumindest hast du ja schon mal gespielt.
Leider in umgekehrter, falscher Richtung.
Also ich muss ja sagen, du warst einer der Geheimtipps im Nachhinein, weil die Leute wirklich total begeistert waren, die Zuschauerreaktion. Und da du tatsächlich auch ein Stück von Falschgold richtig gespielt hast, sei hiermit auch nochmal dein Album empfohlen.
Ja, danke schön.
Ist es hier in Hamburg entstanden oder...
Die Ideen sind in Hamburg entstanden. Schreiben tue ich in Lüneburg in einem Studio in der Lüneburger Heide. Das ist da weit außen. Da bin ich, da zecke ich mich dann ein bei einem Kollegen, der ein Studio hat. Und da auch, kann ich auch wohnen und schlafen. Und dann bin ich morgens um 8 Uhr bis abends um 22 Uhr schreibe ich. Ich bin dann einer mittlerweile. Früher konnte ich aus der Hosentasche alles schreiben. Mhm. Und heute sammle ich wie so ein Insektenforscher.
Hast du dieses gute kleine Büchlein dabei oder kommt das dann ins Handy?
Mittlerweile ins Handy. Ich hatte früher genau diese schwarzen Büchlein mit dem Gummiband. Da habe ich einige noch von. Und jetzt pinne ich die ganzen Sachen ins Handy. Und dann hole ich die alle raus. Aber meine Ideen und die sammle ich schon meistens irgendwo hier in Hamburg.
Aber du hast noch keinen wirklichen Hamburg-Song geschrieben, ne?
Ich habe noch keinen wirklichen Hamburg-Song geschrieben. Nee, habe ich noch nicht. Habe ich das? Hab ich. Ich habe schon Hamburg hier und da mal erwähnt, auf jeden Fall.
Könntest du
es eigentlich... Es gibt ein sehr interessantes Lied, das heißt Unter Wasser atmen. Das beschreibt einen Tag in Hamburg als ich und irgendwie doch Mensch, der 47 ist und auf einmal sich auf dem Kiez wiederfindet, morgens um 7 Uhr. Und das gar nicht gedacht hätte, weil ich auch keinen Alkohol trinke mehr seit 7 Jahren. Nee, jetzt seit 6, Entschuldigung. So, kaum.
Da kann man sich schon mal erzählen.
Und ja, ich bin sehr schlecht, was mit Zahlen, was Zahlen angeht. Besonders sehr unkonkret, was Daten angeht. Und da bin ich dann irgendwie morgens um 7 Uhr stand ich da auf einmal nochmal auf dem Kiez und es war sehr interessant. Aber egal, das Lied erzählt mehr dazu.
Okay.
Du hattest gerade eine andere Frage noch.
Ich hatte gerade eine andere Frage. Gäbe es einen möglichen anderen Wohnort für dich als Hamburg derzeit? Kannst du dir das vorstellen? Ich finde ja Lüneburg zum Beispiel auch ganz schön, so als Altersruhesitz.
Tatsächlich.
Aber haben wir ja beide noch ein bisschen Zeit.
Lübeck und Lüneburg. Ich habe meinen Angelschein aus Reda mir bringen lassen, sozusagen, schicken lassen, ja. Mhm. Ich habe mit 16 einen Angelschein gemacht. Mhm. Und dann habe ich den natürlich nicht, den Angelschein selbst habe ich nicht mehr. Dann haben sie mir den vom Amt in Gütersloh, haben sie mir den zugeschickt wieder. Und jetzt gehe ich angeln, da gehe ich da auch mal nach Lüneburg und Lübeck und so. Mhm. Und auch in Kiel, ne. Und tatsächlich, Lübeck oder Lüneburg finde ich auch sehr schön. Aber ich bleibe in Hamburg.
Wir bleiben beide in Hamburg. Mhm. Du irgendwann nach Altona kommend.
Ja, das wäre schon, was ich will.
Interessierst du dich für so andere Kulturdisziplinen? Tatsächlich? Also setzt du dich, also so wie du ja beim Bäcker mit jedem sabbelst, gibt es da auch mal einen Austausch mit Malern beispielsweise oder anderen bildenden Künstlern oder Schauspielern oder?
Wenn ich sie denn treffe. Es gibt einen Kumpel von mir, der sehr gut malte, Konstantin Bax heißt der. Mhm. Und wir reden schon über die Vergleiche zwischen dem Akt des Malens und dem Akt des Musikmachens, was da passiert. Mhm. Weil, den Akt der Schauspielerei finde ich auch super interessant. Also ich hätte das, ich setze mich damit schon auseinander und dann und wann treffe ich auch einen Schauspieler und dann gibt es auch Gespräche darüber. Ne? Ein Schauspieler sagt immer, ihr Musiker, ihr seid so Schweine, wir stehen da im Theater, ne? Und wir spielen da 2 Stunden, 2,5 Stunden, je nachdem, spielen wir uns den Arsch ab. Und zum Schluss gehen wir auf die Bühne und dann kriegen wir Schweinearsch, also Entschuldigung,
ist ja ein Hamburg-Podcast.
Ich bin Maurer gewesen und manchmal kommt das nochmal durch.
Ja.
Obwohl, Götz-George war kein Maurer, der hat auch so gesprochen.
Ja, genau.
Der meinte, wir kommen dann am Ende des Theaterstücks auf die Bühne und kriegen einen Applaus und dann können wir noch ein paar Mal auf die Bühne kommen. Und ihr kriegt alle 4 Minuten, geht bei euch der Punk ab. Und es muss so ein Ego-Trip sein, deswegen werden so viele Schauspieler auch Musiker.
Okay. Würdest du denn gerne Schauspieler sein? So ein bisschen angedeutet hast du es ja, ne? Gerade eben.
Ich habe Schauspieler in meinem Kopf. Ich bin einer, der sehr starke Tagträume hat. Also ich kann, ich kann einfach irgendwie anfangen, in meinem Kopf was zu denken und dann führt mein Kopf dann ganz alleine weiter in irgendwelche Storys. Der führt mich durch eine Story. Das werden dann einfach Geschichten, innerhalb meiner Schädelwand kann ich diesen Geschichten zuschauen und da sind großartige Schauspieler, die das da machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ach, hätte ich das doch bloß drauf, das darzustellen, was ich da an Sachen in meinem Kopf habe. Mhm. Und ich bin so kläglich gescheitert, einmal bei einem Videodreh für Wenn jetzt Sommer wäre, an dem Strand,
Da gibt's schon gleich am Anfang gescheitert und nie wieder probiert.
Das war für mich ein Trauma, richtiges Trauma. Von daher habe ich mir das Schauspielerische ab da nie wieder zugetraut. Mhm. Und ich, das war so, dass ich vor 2006 das Video gedreht zu Wenn jetzt Sommer wäre, auf Malle war das, ja. Und ich hatte die Idee, dass wir nachher einen Viralfilm drehen, wo ich dann so ein Klaus Kinski mime. Und diese ganze, die Leute, die da am Set sind, das Licht machen, Schminke, Regisseur, Aufnahmeleiter, bla bla, also dass ich die alle zusammenstauche, weil dann mich einer dazu auffordert, dass ich auch mal so einen Scheinwerfer in die Hand nehme und den zum Auto bringe. Und das natürlich als Künstler völlig frech finde, wenn mich da so ein zweitrangiger Lichtträger irgendwie dazu auffordert. Und den kacke ich dann halt richtig zusammen. Und das fanden alle super geil. Dann haben wir noch so weiße Sachen gehabt, dass ich so ein bisschen aussehe wie Cobra Verde, also Klaus Kinski in Cobra Verde mit so weißen Klamotten am Strand. Wir haben das übrigens in dem Video, Wenn es scheint, dass nichts gelingt, dargestellt, wo ich versuche, ein Boot an Land zu ziehen. Das ist das Ende von dem Film Cobra Verde, den wir da geklaut haben. Aber egal, zurück zu Wenn jetzt Sommer wäre. Und dann haben die Kameras aufgebaut und ich sollte dann diesen Klaus Kinski mimen und die Leute zusammenschreien. Und ich merkte, dass ich 5 Minuten, vorher war mir das alles klar, wie ich das mache. Total klar. 5 Minuten davor fing ich an zu schwitzen. Und dann gingen die Kameras an und dann kam der Typ auf mich zu und meinte, hey, Ingo, kannst du noch mal die Lampe mitnehmen zum Auto? Und alle waren am Tragen im Hintergrund. Ein ganz normaler Set, Ablauf, Tagesende. Und dann kriegte ich fast einen Ohnmachtsanfall. Und dann kriegte ich kein Wort raus und meinte, die stopp noch mal. Dann haben wir das 5-mal versucht und ich habe wirklich nicht mal ein Wort rausgekriegt. Ich wollte mich aufbäumen und den Typ schreien, ja, um mal ein Wort zu benutzen. Ja, und es klappte nicht. Dann habe ich aufgegeben. Ich bin dann nachher zu dem Regisseur gegangen und habe gesagt, es tut mir leid. Es war zwar meine Idee, aber ich krieg's nicht hin. Ich weiß auch nicht warum, aber ich krieg's nicht hin. Ich bin wohl kein Schauspieler. Und da habe ich es gelassen. Also als Musiker, der in seinen Videos agiert, hat es gereicht.
Na. So, wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Und wir hatten im letzten Podcast die Schriftstellerin, Autorin Ildiko von Kürti. Mhm. Der hast du eine Frage gestellt und sie stellt dir jetzt auch eine Frage.
Mhm. Ingo Pohlmann. Kann sein, dass Sie mich hassen werden für diese Frage. Ich möchte erstmal kurz was intonieren. Wenn jetzt Sommer wäre, dann wäre ich hinterher, mir ein Shirt anzuziehen und dann ab ans Meer. Ich hätte es auch jetzt gerne schöner hingekriegt. Wie ist das eigentlich, wenn man das Größte schon hinter sich hat? Und ich meine das nicht böse, sondern bei mir ist es nämlich auch so, weil ich meinen größten Bestseller geschrieben habe vor 20 Jahren. Und vielleicht geht Ihnen das ja ähnlich. Und ich wüsste gerne, was das für ein Gefühl ist.
Ja. Sie meint Mondscheintarif, bei dir ist es jetzt Sommer.
Genau. Das Größte müssen wir jetzt definieren, was damit gemeint ist. Definitiv gibt es einen medialen Aufriss, den Wenn jetzt Sommer wäre gemacht hat, der kein anderer Song danach nochmal so gemacht hat. Gleichzeitig habe ich aber an jedem Album persönlich für mich weiterentwickelt. So bis heute und habe jedes Mal einen Status quo, auf den ich total stolz war. So, weil mit jedem neuen Album, das geht ihr mit Sicherheit genauso, mit jedem Buch, das sie schreibt. Und für mich gab es immer diesen Spruch, eine Kunst ist es, das Herz zu berühren, ohne das Hirn zu beleidigen. Das ist für mich so der größte Spruch, den ich mir über meine Tafel setze, wenn ich Songs schreibe. Und in dieser Maßgabe versuche ich zu folgen. Und wenn ich das geschafft habe, habe ich einen inneren Erfolg. Und wir Musiker schließen von Lied zu Lied ab. Ich habe mal versucht, ein Buch zu schreiben, da bin ich fast drin ersoffen. In diesen Charakteren, wie die auf einmal. Also es war mir nicht möglich, nicht nur Maß zu halten, sondern das Chaos zu bändigen. Also das ist ein anderer Prozess, ein Buch zu schreiben, ein langes Buch und du arbeitest als Musiker immer von Song zu Song und hast da deine privaten und persönlichen wirklich Erfolge, die einen zu Tränen rühren dann auch immer und ja, eine Plattenfirma und ein Management und all die versuchen natürlich immer an den Erfolg anzuknüpfen oder den Erfolg noch weiter zu spinnen. den man da hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob es mir so gut getan hätte, wenn ich, sagen wir mal, den Erfolg von jemandem hätte, der jederzeit auf der Straße erkennbar ist. Bei mir geht das so, wenn der Sommer wäre, ist das Bekannteste, dann kommt der Name Pohlmann, der ist, also wenn der Sommer wäre, kennen, sagen wir mal, mehr Menschen. Viele davon wissen nicht, wer Pohlmann ist, aber doch auch noch mehr. Und dann kommt mein Gesicht. Das kennt eigentlich gerade, das ist noch unbekannter. Das kennen nur die Fans. Ich habe dadurch ein relativ entspanntes Leben. Ich weiß nicht, wie es wäre, ob ich das wirklich eintauschen sollte, obwohl ich, obwohl man natürlich mit jeder Single, die man rausbringt, immer noch versucht, einen Aufschlag zu machen, sozusagen.
Na klar.
Aber wir denken schon lange nicht mehr daran, eine Single zu machen, die ins Radio muss. So, weil dann müsste ich andere Musik machen. Und das sehr selbst, das tue ich sehr selbstbewusst nicht. Und ich habe mich eigentlich für eine andere Gangart entschieden. Und die ist, die läuft so, dass das immer noch ohne Corona in einem guten Mittelfeld gut funktioniert als Künstler. Und da bin ich sehr, sehr froh darüber. Das ist für mich schon sehr viel Erfolg. Und ansonsten gibt es natürlich auch immer noch diese Arbeit seitens von Plattenfirmen und Managements. Also da muss eigentlich noch mehr kommen. Alter, ja. Ne? Und das kann ich auch verstehen und da war ich auch gerne mit. Aber das muss man aber im Auge behalten.
Also du hast jetzt dein Album geschrieben, dein Lüneburg, hast das fertig gemacht, bist mit dir im Reinen, der Produzent sagt super, vielleicht noch 2, 3 andere Leute. Fühlt man sich dann, kommt dann irgendwann der Moment, wo man so hilflos ist, weil andere das dann quasi nach draußen tragen müssen?
Also bei mir muss man das sich seit eh und je fast kaum so vorstellen, vielleicht ganz am Anfang, dass irgendwer über mich irgendwie was richten konnte oder so. Also so alles wirklich, jeder Song ist selbst geschrieben oder mit Kumpels wirklich geschrieben, ob das ein Magda was soll ist, mit dem ich mal Star Wars geschrieben habe.
Ja.
Genau, mit dem habe ich den Song Star Wars geschrieben. Und mit Clouseau habe ich mal einen Song weiterentwickelt von mir, der hieß Für dich. Also ich arbeite auch manchmal mit Leuten zusammen. Oder aber es ist nie passiert, dass jemand, dass eine Plattenfirma sagt, jetzt gehen wir zum anderen Produzenten, jetzt machen wir mit anderen Musikern.
Nee, aber ich meine, wenn du das Produkt fertig hast, sozusagen, dann gibst du es ja den Radiopromotoren, Pressemenschen, Vertrieb und so weiter. Ist das so ein bisschen eine Ohnmacht oder sehr tiefes Vertrauen, dass sie das bestmöglich rausholen? Oder?
Ja, die versuchen natürlich, da müsste ich jetzt echt ins Detail der Arbeit eines Radiopromoters gehen. Das ist vielleicht auch ein bisschen trocken. Und
da machen wir nochmal ein Fachgespräch zu.
Genau, der hat ja auch noch andere Künstler, die er mitbringt, wenn er zum Radiosender geht. Das ist ja nicht nur Pohlmann, der hat dann auch weitaus bekanntere oder Künstler, die vom Radio eher gespielt werden. Also es ist, ich glaube schon, dass sie tun, was sie können und dass das Radioformat, Radio ist heutzutage formatiert. Es ist nicht leicht, mit einem gewissen Sound da reinzukommen. Also auch für mich nicht. Ne? Das ist so. Da kann man lange drüber reden. Da hat Herr Böhmermann schon ganz gut
was zugesagt.
Das könnte ich nicht mal besser.
Wir kommen jetzt nochmal wir sind schon ein bisschen so raus aus der Rubrik hier, aber wir kommen nochmal zu jemandem, der dir auch noch eine Frage stellt.
Ja, warte, ich mache mir mal eben ein Wässerchen auf.
Ja,
das hört man jetzt.
Viva con Agua.
Das gute Viva con Agua, das klingt so.
Ja.
Ein lautes in dem Fall.
Bereit?
Hallo, Herr Pohlmann. Hier spricht Thomas Kraupe vom Planetarium Hamburg. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, wann Sie das letzte Mal so richtig ausgelassen gefeiert haben.
Also das ist eine gute Frage.
Der Chef vom Planetarium.
Ja.
Will wissen, wann du sternhagelvoll warst.
Das tun.
Vielleicht ja nicht, weil seit 7 Jahren hast du keinen Alkohol getrunken, seit 6 Jahren.
Ja.
Aber wann warst du mal richtig ausgelassen feiern zuletzt?
Ich muss das eine noch ein bisschen revidieren. Ich trinke seit ungefähr einem halben Jahr relativ wenig und hin und wieder mal einen Rotwein, Weißwein
mittlerweile. Ja, weil du ja beim Optiker da immer sitzt.
Ja, nee, da nicht. Da müsste ich jetzt nicht teilgeben, wann ich trinke. Okay. Das sind ganz, ganz gewisse Umstände noch. Wann habe ich das letzte Mal richtig ausgelassen gefeiert? Ich habe nicht richtig ausgelassen gefeiert, weil ich nicht mehr in Kneipen Vollgas gebe. Obwohl ich sagen muss, in dieser Nacht vor ungefähr 1,5 Jahren, da habe ich ausgiebig gefeiert, auch ohne Alkohol, wo ich dann auf dem Kiez gelandet bin morgens und so. Ansonsten ich sollte das öfter tun. Ich habe früher sehr, sehr viel ausgiebig und ausgelassen gefeiert und mache das leider nicht mehr so oft. Ja, warum?
das Alter.
Ja.
Die Verpflichtung.
Da müsste ich jetzt sehr privat werden.
Ja.
Aber ich sollte das öfter tun.
Kommen wir doch mal zu deinen beruflichen Anfängen. Mir ist die Boulevardüberschrift eingefallen, der singende Maurer aus Rheda-Wiedenbrück. Ja. Du bist ja tatsächlich Maurer.
Das ist schon, das ist schon eine Schlagzeile wert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Hat dich das für dein Leben geerdet? Also ich muss kurz dazu sagen, ich habe mit 16 habe ich bei einem Bekannten meiner Mutter im Tiefbau gearbeitet. Also ich war so ein Schlacks und war auf dem Weg zum Abitur und sicherlich auch auf dem Weg dahin, dass ich mich für etwas besser hielt als alle anderen Menschen und habe 4 Wochen dort gearbeitet, unter anderem auch 2 Wochen Rüttelplatte und konnte mir abends dann kein Leberwurstbrot oder sonst was oder Käsebrot schmieren.
Stimmt, oder? Das merkt man.
Aber das hat trotzdem mich auch mal so in so einer Grube zu stehen, wenn Leute auf einen herabgucken, im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin ja relativ groß, passiert selten. Das hat mich für mein ganzes Leben geprägt, weil ich tatsächlich jeden immer gleich behandle. Beim Fernsehen sind es die berühmten Kabelträger und so, denen man guten Tag sagt und so weiter und so fort.
Richtig.
Hat das so einen ähnlichen Einfluss auf dich auch gehabt?
Ich glaube extrem, ja. Ja, das ist für einen Musiker, wenn es denn dazu reicht, dass man irgendwie oder wenn man das Glück hatte, sag ich mal, wenn man das Glück hatte, dann weiterzukommen in diesem Showbusiness. Und man kommt da wirklich, hat 3, 4, 5 Jahre auf dem Bau gearbeitet. Das ist eine Sache, wo du wirklich einen tiefen Einblick in das Leben derer hast, die ihre Brötchen völlig anders verdienen. Also, und das führt genau zu dem, was du gesagt hast, dass man eigentlich jedem Menschen die gleiche Wertschätzung gegenüber bringt. Und das mache ich eigentlich auch. Also für mich sind auf jedem Festival die Leute, die da arbeiten, hinter der Bühne, auf der Bühne und so, denen zeige ich eigentlich auch immer meine Wertschätzung. So, das ist eine Sache, die ich auch von meinen die Leute, die mit mir Musik machen, egal in welcher Hierarchien gibt es nur in der Form, als dass Leute etwas besser können als andere. Oder dass Leute ihre Zuweisung haben, was sie machen. Ob sie strategisch irgendwie was machen oder ob sie die Schäfchen beisammen halten, der Tourmanager und uns koordiniert, ja. Aber keiner ist irgendwie über jemanden. Ich bin auch über niemanden für mich. Ich kann singen. Dafür müssen die anderen, ich kann singen und und Musik machen. Das ist meine Profession, meine Fähigkeiten. Der andere kann Schlagzeug spielen und so weiter. Das ist das Wichtigste, dass das jeder weiß und dass auch in meinem Team das jeder so beherzigt. Und es gibt sogar eine interessante Geschichte dazu. Es kam mal in Münster eine Frau auf mich zu nach dem Konzert, die meinte, sie hieß Pohlmann. Da meinte ich, ja, das war ein Zufall, ich auch.
Schwester.
Nee, genau, ich bin deine Schwester. Du bist da. Ja, nee, das war eine Frau, die sagte, sie hätte sich dann mal mit dem Namen Pohlmann auseinandergesetzt, wo der herkäme und so, ne? Und ja, ich habe das zu Hause noch, dieses Pamphlet, was sie mir dann geschenkt hat. Also der Pohlmann war mal der Walfänger.
Ah.
Ja, heute bin ich bei der Sea Shepherd. Ne?
Das hat dich also wieder in die See gezogen.
Sozusagen. Ja, genau. Hat mich eigentlich wieder in die See gezogen. Wer weiß, ne? Mhm. Und
einen Angelschein hast du auch noch. Es wird für Wale nicht reichen.
Für Wale wird es nicht reichen, aber irgendwie. Ja, Walfänger, Männer, die zum Pol fahren.
Ah.
Und deswegen Polmann. Und die hatten ein Wappen. Und da stand drin, keiner über mir, keiner unter mir. Und die haben gesagt, dass die See, das, was sie aus der See holen, nicht Abgabe für, also Steuerhinterzieher. Die wollten den Zehnt nicht bezahlen. Und die haben gesagt, keiner über mir, keiner unter mir, weil die schon gesagt haben, diese Hierarchiegeschichte seitens des Königs und dann irgendwo den Leuten das paar Sachen abgeben. So weit würde ich jetzt nicht gehen, weil ich finde das Steuersystem eigentlich grundsätzlich sinnvoll. Ja, genau. Also da stand das schon drin, lustigerweise. Aber ich würde sagen, meine generelle Haltung kommt eher aus dem Bereich, dass ich mal Maurer war, ja.
Was hat dich denn aus dem Maurerberuf getrieben? Hat dich die Musik da rausgezogen? Weil du hast ja eigentlich noch Fachhochschulreife erlangt, ne?
Ja, ich kam aus der Hauptschule.
Ja.
Und die habe ich so gerade mit Ach und Krach gekriegt, den Hauptschulabschluss.
Weil du eher so ein Schlurri warst oder dich halt gar nicht dafür interessiert hast?
Alles Schlurri und Träumer, also extremer Träumer.
Ja.
Ich habe schon mal ein Lied gemacht, das hieß Träum weiter. weil die Maurer haben gesagt, ja, träum doch. Oder irgendwie, sondern habe ich gesagt, träum weiter. Warum nicht? Warum soll ich nicht weiter träumen? Aber
äh, Was hat dich da rausgetrieben aus dem Beruf des Maurers?
Der Zivi.
Ah.
Also das Selbstbewusstsein habe ich als Zivi bekommen.
Mhm.
Also die Berufsschule, Maurerberufsschule, die war, also ich möchte jetzt nicht den Beruf des Maurers hier falsch zeichnen. Ich hatte so gute und korrekte Kollegen. Und es gibt Maurer mit viel Stolz, also die sich da, weiß nicht, ob es diese Form des Maurers heute noch gibt. Man hat das Gefühl, da stehen einfach nur noch Subunternehmen und die machen Rabotti mit Steinen, die man nicht mehr vermauert, sondern nur noch riesengroße, schwere Klöpse verkleben. Aber das ist ein anderes Thema. So zu der Zeit, als ich noch am Bau war, wurde halt gemauert, ne? Stein auf Stein mit Speis und Mörtel und 17-5er und 11-5er und Klinker und sowas. Das, irgendwo war das noch ein Handwerk gefühlt. Aber so, und aber auch da war der Ton so recht rau und besonders in der Berufsschule, wo dann war es auch eine härtere Gangart, in der ich eher der Schwächere war, weil ich so ein Lauch, eher der Lauch war. Und dann habe ich ein Zivi gemacht und dieses ganze System, was ich da in meinem Kopf habe über Philosophie und was ist der Mensch, das hat mich immer interessiert und so, das konnte ich alles gar nicht richtig besprechen. Und da habe ich dann doch viele Leute gehabt, mit denen ich da abends eingeraucht habe und auch mal gekifft habe beim Zivi-Treffen. Und da haben wir gequatscht bis morgens um 5 Uhr. Das waren diese Zivi-Treffen. Da treffen sich Zivis 4 Wochen lang während des Zivildienstes. Mhm. In Wetzlar war das. Das war tierisch. Da habe ich dann das erste Mal in meinem Leben angehende Medizinstudenten und Psychologiestudenten und so kennengelernt, die alle Zivi machten. Und in diesen Zeiten rieten die mir auch, sag mal,
du bist doch kein Maurer.
Ganz doof ist das doch gar nicht, was du sagst. Ja. Also mein Selbstbewusstsein war nicht da. Ich habe mir gesagt, na, zu mehr schaffe ich es auch nicht. Ne? Und dann meinten die, nee und so weiter. Und dann kam nach dem Zivi ein tatsächliches Interesse für Geschichte und Philosophie und vielleicht auch sogar Mathe und sowas. Also, und dann habe ich in Münster mein Fachabi nachgemacht. Und das musst du dir mal vorstellen. Da gehst du zur Schule, da sind lauter Leute zwischen 22 und 68, die machen ihr Abi nach. Zwischen 22 und 68. Eine Klasse von 15 bis 20 Leuten. Und da kommt morgens ein Lehrer rein um 8 Uhr und die stehen da alle mit wie Jagdhunde die Ohren oben und haben Bock zu lernen.
Mhm.
Den ganzen Tag lang. Die Leute haben einen tierischen Bock zu lernen. Diese Schule war tierisch. Also sehr, sehr gut für mich. Und da meinte dann irgendwann auch, weil ich mein Abi nicht geschafft habe, hätte ich nicht geschafft. Ich habe immer noch so viele Rechtschreibfehler gehabt. Der meinte, ja, was wollen Sie denn mal werden, mein Deutschlehrer? Ich so, Musiker. Und wo wollen Sie hin? Nach Hamburg, sag ich. Wissen Sie was, da sind Sie ein Typ für. Da sind Sie doch echt ein
Typ
für.
Der hat mich bestärkt.
Der hat mich bestärkt. Also sagt er, wenn einer, ich sehe Sie doch hier jeden Tag auf der Schule. Mündlich war ich überall 1 und 2 und mein Interesse ist immer groß gewesen. Ich habe immer ein großes Interesse. Ich bin nicht der schnellste Kapierer, aber ich habe immer ein Rieseninteresse für alles. Und ich glaube, dass das eine Lebensenergie ist, Interesse zu haben. Wenn wir kein Interesse mehr für die Dinge haben. Und das ist mir egal, ob das Biologie ist oder ob das Physik ist oder Philosophie oder warum da jetzt ein Kaugummi auf der Straße klebt und wie das gerade aussieht und wie man da ein Kunstwerk rausmacht. Aber auf jeden Fall Interesse ist. Und er meinte so, Sie machen das. Fahren Sie mal nach Hamburg und werden Sie Musiker. Von einem ernstzunehmenden Deutschlehrer, der einem so einen Tipp gibt.
Ist dann ja auch passiert.
Fand ich tierisch. Dann habe ich dem mich dann gefolgt. Herr Räuber. Ja.
Herr Räuber ist gegrüßt.
Ist toll, dass man sich an die Namen seiner Lehrer erinnert.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Manchmal fällt mir Robert De Niro nicht ein, aber meinen Deutschlehrer weiß ich immer noch.
Gut. Ja.
Wie hieß dein Deutschlehrer?
Das war zum einen Herr Bartels und Herr Bothe. Beides fangen mit jetzt an. Herr Bothe war mein Tutor sogar. Aber die haben beide mir keinen Spaß gemacht, irgendwie Deutsch zu lernen oder Bücher zu lesen oder sonst was. Schade.
Ja, wie alt warst du da? Du hast den normalen Weg gemacht, da warst du 17.
Ich habe den normalen Weg gehabt, aber tatsächlich haben die meine gymnasiale Deutsch-Leistungskurve quasi nach unten getrieben, eigentlich eher. Also Deutsch hätte ich sehr schnell abgewählt, wenn man das hätte machen können.
Ja, ich war da auch nie wirklich gut drin.
Sag mal, Reda Wiedenbrück, dein Heimatort, ist so im letzten halben, dreiviertel Jahr immer mal wieder in den Schlagzeilen gewesen. Wie sieht man das denn so als Reda Wiedenbrücker, diesen Herrn Tönnies mit seiner Fleischfabrik.
Also ich finde,
es ist vielleicht, man kann das ja auch ein bisschen anders sehen und sagen, hey, der gibt uns Arbeit und so weiter und so fort. Um mal irgendwas Positives
zu sagen. Aber was für dem Subunternehmen gibt der Arbeit, das ist richtig. Ja. Und dann fährt er die Leute, was schon lange bekannt ist und immer noch einfach unter den Teppich gekehrt wurde, obwohl die Dokumentation darüber
ist. Wie ist sowas möglich?
Wie ist sowas möglich? Da muss man mal wirklich nachhaken. Aber ich für die ganze Fleischproduktion, also dieses ganze System Fleischproduktion und besonders was das Tierleid angeht, finde ich fast. Weiß ich nicht, was ich noch schlimmer finde, die Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird oder die, ich weiß ja auch nicht, ob man das vergleichen sollte. Das ganze
am System Ende schaden ist, wir uns ja selber auch dadurch, ne?
Ja, also. Hagen Rether hat es einfach mal auf den Punkt gebracht. Deswegen, ich esse seit sehr langer Zeit, da gibt es zwei Sachen, die ich zu sagen kann. Also kann ich sehr viel zu sagen. Ich glaube, der, wie heißt der jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, dieser Medialphilosoph, dieser leider muss ich sagen, dieser gutaussehende.
Herr Precht?
Precht, genau.
Weil er auch so lange Haare hat wie du.
Ja, was, wie auch immer. Ja. Aber er, ja, auf jeden Fall, das ist nur zweitrangig, wie der aussieht. Ich muss es leider sagen, damit wir den Namen finden. Der hat mal gesagt, du, dass der Flexitarier, wo man, wenn dich einer fragt, was bist du Vegetarier? Und dann sag ich immer, ich bin Flexitarier. Oh ja, die das wird immer so gerne abgetan. Der Flexitarier ist nur ein Ausdruck dafür, wie es weitergehen kann. Du machst ja den Dortmunder Brutzler mit dem Alugrill im Park. Aus dem machst du kein Vegetarier. Und aus dem machst du auch kein Veganer. Und die meisten, die Billigfleisch kaufen, 80-90% dieses Fleisches, gehen ja an die Leute, denen das wirklich egal ist. Und das Bewusstsein zu schaffen, weniger Fleisch. Erstmal für sich. Das geht nur über diesen sogenannten Flexitarier. Und deswegen esse ich alle zwei Monate mal Fleisch oder einmal im Monat esse ich mal Fleisch.
Wir sind immer mehr zum Asketen.
Toll. Ja, auf jeden Fall.
Aber Winterhude hat das aus dir gemacht.
Ich glaube nicht Winterhude. Das ist eher so ein Genießervolk. Da gibt's auch, ich weiß es nicht. Ich möchte das gar nicht so spezifizieren. Aber auf jeden Fall, ja, ist dieses wenige, viel weniger Fleisch. Also wenn man die ganze Fleischindustrie anguckt, wie der Regenwald eben für die Sojaplantagen abgehackt wird und das Ganze zieht so einen Wahnsinn nach sich, der so viel CO2 verballert und aus einem Grund, weil es schmeckt. Mhm. Nur weil es schmeckt, das hat Hagen Rether dann gesagt. Als er das so auf diese diese Formel brachte, jetzt machen wir nur, weil es schmeckt. Das ist ja nicht irgendwie lebenswichtig oder so. Hm. Du kannst jetzt zwei Doktoren nebeneinander stellen. Der eine sagt, wir haben Sonne und Magen, wir brauchen Fleisch. Und dann sagt der andere, Quatsch, wir brauchen kein Fleisch. Das können wir uns alles so über andere Sachen holen. Wenn ich nicht weiß, welchem Doktor ich da glauben soll, aber selbst der Doktor, der sagt, wir brauchen Fleisch, der sagt auch nicht, das brauchen wir jeden Tag. Der sagt, das brauchen wir einmal im Monat oder so. Dann haben wir diese.
Es gab ja den guten alten Sonntagsbraten.
Ja, genau, oder einmal im Monat, oder einmal in der Woche, ne, das ist auch noch geil. Von daher, und ansonsten mit Tönnies meine ersten Berührungspunkte als Maurer. Mein Vater hatte dort immer Aufträge. Für Flickarbeiten.
Aber du kommst aus einer Maurerfamilie sozusagen.
Ja, mein Vater war Bauunternehmer.
Ah. Ein
Baulöwe.
Oh.
Mein Bruder und ich, wir waren Baulöwen. Wir waren Löwenbrüder.
Löwenbabys.
Ja, richtig. Ja, und da haben wir dann gearbeitet. Damals haben sie noch mit der Elektrozange die Tiere geschlachtet. Mhm. Das war schon ziemlich grausam. Da habe ich nie hingeguckt in diesen Raum.
Ja, besser nicht.
Nee. Aber dass ich da nicht schon angefangen habe, kein Fleisch zu essen, weil da hat man auch schon viel gesehen. Das gab so unglaublichen Anblick, weil da rannten immer so Pfauen rum auf dem Schlachthof. Warum, weiß ich nicht. Das war eins von diesen Markenzeichen, ich habe keine Ahnung. Da rannten so 4-5 Pfauen rum. Ich glaube, Wachhunde.
Ja.
Weil die ziemlich laut sind, wenn da irgendwie nach einer kommt und die schreien ja fast wie Alarmanlagen.
Okay.
Wow! Wow, hast du mal einen Pfau schreien gehört?
Nee, aber wir wissen es ja jetzt.
Ja, es ist ungefähr.
Sag mal, ich komme schon fast zu den letzten Fragen. Wir sind schon auf der Zielgeraden. Sag
was halte ich von Tönnies? Ich finde es Quatsch. Ich glaube, ihr habt schon genug gesagt. Das ganze Tönnies-Ding finde ich Quatsch, schon lange.
Unbedingt. Du bist ein leidenschaftlicher Kicker, zumindest einmal im Jahr bei Kicken mit Herz. Bist du auch Fußballfan?
Ja, ich war.
Also nein. Hamburg teilt sich ja quasi in zwei Hälften, ja, sozusagen. Also Altona 93 und Condor und SC Victoria, ja, gibt es auch noch, aber eigentlich HSV oder St. Pauli.
Also wenn ich mich als Typ, ich bin keiner, der Fußball so richtig stark verfolgt, aber ja, wenn ich mich als Typ einschätzen müsste, wäre ich ein St. Pauli.
Man ahnte es, ja, tatsächlich. Wo siehst du denn in 5 Jahren dich selbst?
Im besten Falle geht es nicht so weiter wie jetzt gerade, ja, als Musiker.
Auch hättest du mich vor 2 Jahren gefragt. Ich fand das ganz angenehm bisher, so, ja, also, oder? Du hast Wasser, du hast Kaffee, du hast einen Kater.
Ja. Also, das ist schon richtig, aber ich rede jetzt von Corona und Musiker, ja, und Künstler aus. Da ist ja wirklich schwierig, was die Zukunft angeht. Ne? Ja, wollen wir mal schauen. Im besten Falle so wie vor 2 Jahren.
Und wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Das kann ich nicht sagen. Da habe ich mir noch keinen Kopf drüber gemacht.
Ja, mach mal schnell.
In welchem Aspekt?
Egal, was dir spontan einfällt. Könntest du jetzt sagen, beide Fußballmannschaften sind in der ersten Liga. Wir haben den gleichen Bürgermeister. Wir haben gar keine Autos mehr in der Innenstadt. Da gibt es so viele Themen.
In 5 Jahren wird nicht so viel passieren. Das ist, glaube ich.
Ist auch eine Aussage.
Ja.
Eine Menge passiert ist in der letzten Stunde knapp, lieber Ingo Pohlmann. Falschgold richtig heißt dein Album.
Ja.
Da wollen wir nochmal Werbung für machen. Mhm. Und dann sage ich Ahoi, vielen Dank und auf bald.
Vielen Dank fürs Interesse, lieber Lars. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg und 917 XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917 XFM, Hamburgs Musiksender.